Liebe Schwestern und Brüder, Mariä Heimsuchung. Das Wort Heimsuchung hat im Deutschen einen sehr ambivalenten Klang. Wenn jemand heimgesucht wird von einem Schicksal, gebrauchen wir diesen Begriff eher negativ. Eigentlich gar nicht mehr in dem Sinn, dass jemand zu mir heimkommt und mich sucht, weil ich ihm wichtig bin. Auch die wenigsten hören in dem Wort besuchen noch das Wort suchen. Denn wenn wir manchmal im Schwäbischen eine Psychle machen, ist ja die Frage, wen suche ich dann? Und was suche ich bei diesem Besuch? Warum feiert die Kirche ein Fest eines Besuches? Zwei Frauen, die sich begegnen. Weil diese Begegnung grundlegend war, nicht bloß für diese Frauen, sondern für ihre Berufung und auch für die Berufung ihrer Kinder. Elisabeth hat gelitten, kann man sicher sagen, eine Frau, die fromm mit ihrem Mann gelebt hat und die unfruchtbar war. Das galt als Fluch, Fluch Gottes. Warum bin ich unfruchtbar? Und dann in einem Alter, wo man eigentlich keine Kinder mehr bekommt, wird sie schwanger. Ein Zeichen der Hoffnung. Und zwar ein Zeichen der Hoffnung dort, wo die menschlichen Möglichkeiten zu Ende sind, hat Gott immer noch seine Möglichkeiten. Und dafür steht sie. Und bei der Begegnung Gabriels mit Maria fragt ja Maria, also sagt, du bist gesegnet unter allen Frauen. Und Maria erschrickt und sagt, es ist meine Sendung, du wirst ein Kind empfangen vom Heiligen Geist. Wie soll das geschehen? Sie fragt danach, sie versteht es nicht. Und dann wird sie verwiesen auf Elisabeth. Sieh doch, für Gott ist nichts unmöglich. Und Maria schenkt diesem Wort Glauben. Wie oft habe ich schon gehört, du bist ein Segen für mich, du bist wichtig. Aber ganz ehrlich habe ich das immer so angenommen, nehmen wir die Glückwünsche und das, was uns Menschen Gutes sagen, wirklich immer so an. Manchmal ist vielleicht eine Schmeichelei dahinter, irgendwelche Interessen, aber es ist nicht einfach, sowas anzunehmen, denn das bedeutet ja, Schritte zu tun. Für Maria war klar, als sie gesagt hat, ja, mir geschehe nach deinem Wort, hat sie gespürt, es wächst in ihrem Schoß ein Kind. Und damit wächst gleichzeitig menschlich gesehen ein Problem, auch ein menschliches Problem, das sie nicht lösen konnte. Ich bin schwanger, aber nicht von meinem Verlobten. Was mich berührt an diesem Text von heute, dass Elisabeth spürt in ihrem eigenen Schoß, dass Johannes der Täufer in ihrem Schoß hüpft. Und das ist schon das Zeichen für den Ankündiger des Messias. Im Jesaja-Buch heißt es, freut euch auf die Freudenboten. Sie hüpfen über die Berge, sie springen vor lauter Begeisterung. Das ist auch ein Zeichen, dass das Leben, das da niederlag, in der Depression, in der Angst, im Krieg, plötzlich wieder vor Freude springen kann. Evangelium, die gute Nachricht. Das spürt sie. Und durch den Heiligen Geist sagt sie zu Maria, du bist gesegnet unter den Frauen. Und jetzt kommt es und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und dann sagt sie, wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Der Herr ist der Messias. Hier steht das gleiche Wort, wie wir beten in jeder Messe, Kyrie eleison. Kyrios, mein Herr, mein Meister, mein Gott. In diesem Kind, das ihr noch gar nicht sieht. Man spürt Elisabeth, die ein Leben lang eben gebetet hat um den Messias, vermutlich auch, und die an, wie gesagt, an ihre Grenzen gekommen ist. Sie hat Gott erhört Und weil sie die gleiche Erfahrung macht wie Maria, dass Gott sozusagen über die menschlichen Berechnungen hinaus wirkt, kann sie das spüren. Sie spürt aber auch die Not Mariens. Und sie sagt, ja, du brauchst nicht, keine Angst zu haben. Die Menschen sagen, du bist verflucht, weil du fremdgegangen bist. Nein, du bist gesegnet. Und trau diesem Kind in dir, trau weiterhin. Und sie bestätigt, selig, weil du das geglaubt hast. Und weil du daran festgehalten hast. Selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Auch da, wie oft habe ich schon Zusagen bekommen, Verheißungen, und ich habe gezweifelt. Stimmt es? Tritt es ein? Wie wird es gehen? Und dann bin ja immer ich derjenige, der das nachrechnet und ausrechnet und Gott nichts mehr zutraut. Von daher bin ich dankbar für diese Begegnung und ich erinnere immer wieder daran, dass eine unserer großen Äbtissinnen, Katharina von Rockweil, die den Krieg zwischen den Konfessionen mitbekommen hat, die gespürt hat, es gibt immer mehr Spannungen, sie weiß gar nicht, was auf sie zukommt und wie sie trotzdem ihre mütterliche Sorge wahrgenommen hat, weil sie für die Schwestern, die krank waren, die im Sterben lagen, oben auf der Äbtissinnen-Empore, das gleichzeitig die Empore war für die Kranken, diesen wunderschönen Rosenkranzaltar hat fertigen lassen. Auf diesem Rosenkranzaltar sind die Apostel Petrus und Paulus dargestellt, aber auch der Apostel Jakobus und Christophorus. Das war damals die Überzeugung, sie sind die Heiligen, die einem helfen, sozusagen durch alle Krisen hindurchzugehen, um ans Ziel zu kommen. Und sie hat die Schwestern ermutigt, aber sie selbst ist durch die Krise gegangen. Sie hat erlebt, wie die schwedischen Truppen, die schon einige Klöster niedergebrannt haben, die sich natürlich auf Frauenklöster besonders abgesehen haben, um dort entsprechend zu wirken, in Anführungszeichen. Noch heute sind die Wunden von diesem Einfall im Kloster hier zu sehen, wie sie damals gesagt hat, wir müssen fliehen. Aber sie hat, wie gesagt, im Wald für jede Schwester eine Eiche pflanzen lassen und gesagt, wenn niemand mehr zurückkommt, wenn dieses Kloster, wie manche andere Klöster, völlig niedergebrannt sind und wir hier nicht mehr Gott loben können, dann werden das die Eichen tun. Und die Schwestern sind zurückgekehrt, aber wer nicht zurückgekehrt ist, sie selber. Sie ist vor lauter Gram in Überlingen ja damals, wie es auf der Tafel hier heißt, von des Todes Pfeil beriert worden. Der Herr hat sie zu sich gerufen. Eine starke Frau. Und man spürt, die hat dieses Vertrauen gehabt und sie hat die Schwestern angehalten, betet immer wieder im Rosenkranz die Geheimnisse eures Glaubens. Sie hat es so darstellen lassen. Ein Rosenkranz war ja eigentlich ein Liebesbund. Wenn man geheiratet hat, hat man aus Rosen solche Kränze gemacht bei den Hochzeiten. Sie hat gesagt, unsere Hochzeit ist das, unser Vertrauen, unser Glauben auf Jesus. Und die drei großen Grundgeheimnisse, die wir im Glaubensbekenntnis bekennen, die beten wir in diesem Rosenkranz. Das erste in den freudenreichen Geheimnissen, dass Gott Mensch wird. Und dass er unsere Nöte kennt, in den schmerzhaften, dass er für uns leidet, stirbt und sich hingibt und schließlich und immer wieder auch sie sich mit hingibt und in den freudenreichen, dass er uns eine Zukunft gibt, dass er von den Toten ersteht, in den Himmel fährt, zum Vater, uns den Geist sendet und uns am Ende selbst krönt. Dieser geistliche Weg, mit dem Herzen Mariens sozusagen diesen Glauben zu meditieren und eben mit diesen beiden Zusagen. Du brauchst, um glauben zu können, die Gewissheit, dass Gott zu dir sagt, du bist gesegnet. Und der Engel Gabriel heißt ja Kraft Gottes, die zu dir sagt, du bist nicht verflucht, du bist wichtig, du bist ein Kind Gottes, du bist gesegnet, du bist Gott wichtig. Und er hat für dich eine Sendung, er will, dass du fruchtbar wirst. Und diese Frucht soll in dir wachsen. Und das ist die Frucht, dass Jesus in dir wächst. Und wenn du in die Krise kommst, wenn dein Glaube klein wird, dann wird er dir Menschen schicken wie Elisabeth, die wie du durch die Krise hindurchgegangen sind. Und sie sollen dich genauso ermutigen. Gesegnet bist du. Und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Selbst wenn sie dir manchmal noch so klein und mickrig vorkommt. Wir brauchen diesen Mut. Von Gott, aber auch von Menschen, von gläubigen Menschen. Das war die Urform auch des Rosenkranzes. Und dann war eben die Bitte an Maria, die Angst vor dem Tod, das eben schrecklich war, hilf uns, wir sind arme Sünder, wir können alleine nicht beten, wir können alleine diesen Glauben, dieses Vertrauen nicht haben, aber bitte für uns Sünder, und zwar jetzt, das ist die entscheidende Stunde, ich kann nur für jetzt bitten, hier und jetzt entscheidet sich, ob ich glaube oder nicht, und die andere entscheidende Augenblick ist unser Tod, dass ich wenigstens, wenn ich jetzt nicht glauben kann, in meinem Tod alles Gott hingeben kann. Ein unglaublich starkes Gebet, zu dem auch Maria uns einlädt. Nicht, damit sie verehrt wird und angebetet, was viele denken, sondern dass wir durch ihr Herz, durch ihren Glauben gestärkt werden, so Jesus zu dienen, wie sie Jesus gedient hat. Und, das tut ja die Kirche in jedem Abendgebet, dass wir wie sie die Arme erheben und sagen, du bist groß Gott. Meine Seele preist dich und deine Größe gegen alles, was uns klein macht, was diese Welt klein macht und niederhält. Mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter, und schaut nicht dauernd auf die Probleme und kritisiert und ärgert sich. Nein, er jubelt, erhebe dich. Denn du hast geschaut auf die Niedrigkeit deiner Magd. Ich habe dir alles gegeben und das hast du angenommen. Meine Kleinheit, Zerbrechlichkeit, meine Niedrigkeit. Deshalb werden die Geschlechter mich preisen, so wie sie den Abraham preisen, weil du auch Abraham erhört hast. Er nimmt sich des Knechtes Israel an. Du denkst an deinen Erbarm, du vergisst dein Volk nicht. Herr, schenk uns diesen Glauben und gib uns diese Bestätigung, dass wir einander stärken im Glauben. Einander zusprechen, du bist gesegnet, dass wir wieder glauben können und den Weg des Glaubens weitergehen. Und dazu segne euch Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen.